Gudir meinte, auweia, es ist genau das eingetreten, was nicht passieren durfte. Nadim Amiri hat sich verletzt. Dazu ärgern sich die 05er über ein 1:1 in Leverkusen und es gibt Wirbel um Tickets für das Conference League Hinspiel in Olmütz. Und über all die Themen sprechen wir jetzt bei 05 Inside, der Mainz 05 Show der AZ. Mainz 05 ärgert sich also über ein 1:1 in Leverkusen und noch mehr ärgern sich die 05er natürlich über den Ausfall von Nadim Amiri. Ich freue mich dafür ganz besonders, dass ich heute all die Themen mit meinem lieben Kollegen und Mainz 05-Reporter Bardo Rudolph besprechen darf. Servus Bardo.
Hallo Erik und hallo zu Hause.
Kommen wir doch gleich zum Thema. Es war der große Schock. 14.30 Uhr so in etwa am Samstagmittag. Du warst in Leverkusen. Ja, was waren so deine ersten Gefühle, als du davon erfahren hast?
Ja, es war sehr überraschend vor allen Dingen. Hatte sich ja nicht angedeutet, wurde auch nicht in der Pressekonferenz vorher kommuniziert. Und klar, Nadim Amiri ist eigentlich der wichtigste Spieler von Mainz 05. Wenn der ausfällt, das ist schon ein herber Verlust.
Es wurde ja auch angesprochen danach, am Donnerstagvormittag soll die Verletzung aufgekommen sein im Training. Ja, und dann Donnerstagnachmittag hat man eben halt noch nichts erfahren. Also wie kannst du vielleicht nochmal was so zum Ablauf sagen, wie das so lief mit der Verletzung?
Ja, genau. Wir hatten auch nachgefragt in der Pressekonferenz nach dem Spiel am Samstag. Urs Fischer hat gesagt, am Donnerstagvormittag musste Nadim Amiri das Training abbrechen. Man wusste aber noch nicht, ist es was Schlimmeres oder kann er spielen. Am Donnerstagnachmittag war dann die Pressekonferenz. Da wurde dann nichts angedeutet, was aber auch inzwischen üblich ist im Profifußball, weil man dem Gegner jetzt auch nicht zu viele Infos geben will und ein Ausfall von Amiri, möglicher Ausfall, natürlich für Leverkusen ein Hinweis gewesen wäre, wie sie was verändern müssten. Und laut Urs Fischer ist dann am Freitag die Diagnose gekommen, dass Nadim Amiri für das Spiel ausfällt und wohl auch für längere Zeit.
Üblich bei Fußball-Bundesligisten ist ja inzwischen auch, dass nie so eine genaue Ausfallzeit bekannt gegeben wird. Wird immer so ein bisschen spekuliert. Wir spekulieren ja auch ganz gerne. Was sind deine Informationen? Wie lange wird Amiri voraussichtlich, sagen wir mal, bewusst ausfallen?
Also die einzige Aussage ist, dass es eine Fersenverletzung ist, also auch nicht genau, welche Verletzung es ist. Und es wurde gesagt, für mehrere Spiele. Und das ist natürlich Interpretationssache. Sind es jetzt 3 Spiele, sind es 6 Spiele, 9 Spiele? Nico Bungert wurde gefragt, ob es denn für die Länderspielpause Ende März reichen könnte, dass er da bei der Nationalmannschaft ist. Hat er auch gesagt, kann er jetzt nicht sagen. Es ist ja wie bei vielen anderen Verletzten von Mainz 05 auch sehr offen, wann die zurückkommen. Und so ist es wohl auch bei Nadim Amiri. Wir müssen abwarten und der Verein gibt keine näheren Angaben oder keine Abschätzungen, wann Amiri wieder fit ist.
Du hast es gerade angesprochen, Nadim Amiri, der wichtigste Spieler von Mainz 05. Und Trainer Urs Fischer hat sich nach dem Spiel in Leverkusen auch nochmal zu seinem Starspieler geäußert.
Nadim ist ein Unterschiedsspieler, ist ein Scorer für uns. Gerade in den letzten 25, 30 Metern hat er die nötige Kreativität, die uns heute sicherlich ein bisschen gefehlt hat. Aber ich glaube, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie diesen Ausfall wettmachen kann.
So, bleibt natürlich die spannende Frage jetzt. Und wie ist so dein Gefühl? Kann Mainz 05 Nadim Amiri wirklich ersetzen?
Ich würde sagen, Mainz 05 muss ihn ersetzen, weil jetzt in der Phase sich das Alibi zu geben, unser wichtigster Mann fehlt. Deswegen holen wir mal ein paar weniger Punkte in den nächsten Wochen. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, dass Mainz 05 von Kader her immer noch gut genug besetzt ist, qualitativ, auch ohne Nadim Amiri ein guter Bundesligist zu sein und auch ohne die anderen Verletzten. Das müssen sie aber auf den Platz bringen. Und allein diese Qualität zu haben, reicht ja noch nicht, um die Klasse zu halten, sondern man muss eben mutig auftreten, man muss intensiv auftreten und mit allen diesen und als gemeinsames, als Team zusammen hat Mainz 05 das Potenzial, Nadim Amiri zu ersetzen, auch wenn er natürlich ein sehr wichtiger Spieler ist.
Wir haben mal eine Statistik rausgesucht, bezieht sich jetzt auf diese Bundesliga-Saison, wenn Mainz 05 ohne Nadim Amiri gespielt hat. So, hier sehen wir es. Also viermal war das jetzt der Fall, aus unterschiedlichsten Gründen. Viermal, lieber Bardo, hat Mainz 05 nicht gewinnen können. Übrigens auch viermal auswärts, ja, wie wir sehen. Gab bisher also keine positiven Erlebnisse sozusagen ohne ihn. Insgesamt hat Mainz, seitdem Nadim Amiri in Rheinhessen ist, übrigens erst 1 von 9 Bundesligaspielen gewonnen, wenn er nicht dabei war. So, überraschen dich die Zahlen?
Nicht so wirklich, klar, weil Nadim ist, wie schon gesagt, sehr wichtig. Er kann halt auch mal einfach ein Tor schießen, wenn es mal nicht so gut läuft im Spiel. Durch einen Fernschuss hat er einige am Saisonbeginn gehabt auch. Durch Elfmeter ist er ein sicherer Schütze. Mal ein Freistoß, den er reintritt. Wenn Nadim Amiri gut in Form ist, macht er seine Mitspieler stärker. Ich erinnere auch an die letzte Saison, als es die Phase gab, als Amiri und Burkhardt ausgefallen waren. So ein Spiel in Hoffenheim, denke ich zum Beispiel dran. Das war so die Phase, wo Mainz 05 die Chance verspielt hat, vielleicht sogar Champions League zu spielen. Also so Führungsspieler,
die Zeit noch, gell?
Ja, genau.
Ja.
Führungsspieler tun weh, trotzdem auch sie sind ersetzbar.
Übrigens eine Nachnominierung, da haben wir uns auch schon mal informiert, für die Conference League-Spiele, die ja jetzt auch bald anstehen, ist für Nadim Amiri nicht möglich. Also da muss das vorhandene Bordpersonal es dann richten. Wir haben jetzt auch mal die Community gefragt, wie seht ihr denn so den Ausfall von Nadim Amiri? Wie hart trifft das Mainz 05? Und ja, wie immer auf unseren WhatsApp-Kanälen und Instagram-Kanälen haben wir uns fleißig umgehört. Ja, und wir sehen, also es ist so ein Mix aus, der Schock sitzt echt immer noch, aber auch eine Menge dem, was du jetzt sagst, Mainz 05 wird auch ohne Amiri bestehen können, muss sich vielleicht in gewisser Weise auch neu definieren. Mal so ein bisschen überregionaler gedacht, glaubst du, weil es ist jetzt, wir haben auch eben drüber gesprochen, die Länderspielpause kommt wieder, also das Thema WM naht, ist die jetzt in Gefahr? Wie siehst du das?
Ich glaube nicht, dass es eine Veränderung gibt bei der Chance, ob Nadim Amiri dabei ist bei der WM. Es sei denn, er fällt natürlich wirklich lange aus, bis in den Mai hinein oder so, wovon wir jetzt erstmal nicht ausgehen. Klar, dann wird die WM-Chance deutlich sinken. Ansonsten hat aber Nadim Amiri den Vorteil, dass Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, ihn ja super kennt. Amiri hat unter ihm in Hoffenheim trainiert. Nagelsmann weiß genau, welche Qualitäten Amiri hat. Die muss er jetzt nicht nochmal beweisen. Und ich sehe weiterhin gute Chancen, wenn Amiri in einigen Wochen zurückkehrt und seine Form wiederfindet, dass er dann auch wirklich ein Mann für die WM ist. Hat er auch den Bonus, dass er dieses wichtige Tor gegen Nordirland geschossen hat. Nagelsmann denkt, glaube ich, sehr positiv über Amiri. Von daher, wenn es ein normaler, relativ kurzer Heilungsverlauf ist, glaube ich nicht, dass die WM-Chancen gemildert ist.
Und trotzdem brauchen wir, bis Nadim Amiri jetzt zurückkommt, ja eine Alternative fürs Mainzer Mittelfeld. Am Samstag hat Paul Nebel dann dort gespielt. Siehst du ihn auch in der Pole-Position oder siehst du vielleicht auch noch einen anderen Spieler, der Amiri ersetzen könnte?
Ja, ich sehe ihn weit in der Pole-Position, wobei die Pole-Position ja immer gleich weit weg ist von den anderen.
Stimmt.
Genau, also er hat ja das Potenzial, er kann diese Position spielen, hat jetzt einen sehr guten Eindruck hinterlassen gegen Leverkusen. Er war ja in der Hinrunde nicht in Form, wie aber auch die gesamte Mannschaft. Und jetzt hat er den Vorteil, er kommt wieder in die Mannschaft rein, nachdem er ansonsten nur noch Einwechselspieler war zuletzt und wird auch mitgetragen davon, dass die Mannschaft insgesamt deutlich mehr Selbstvertrauen hat als in der Hinrunde. Das wird Paul Nebel gut tun, der sich gerne mittragen lässt. Und er ist einer, der ja, technisch das Potenzial hat, da einiges gut zu machen.
Sein Chef Urs Fischer hat sich nach dem Spiel in Leverkusen auch nochmal zu Paul Nebel geäußert.
Paul musste in den letzten Spielen ein bisschen auf die Zähne beißen, auf die Lippen beißen. Ja, aber auch das gehört zum Fußball, weil es die Jungs vorher wirklich gut gemacht haben. Und dann erwarte ich eigentlich genau das, was ich heute gesehen habe. Es ist ein Spieler, der auf seinen Einsatz brennt und entsprechende Leistung abrufen kann. Nein, hat ein gutes Spiel gemacht, war viel unterwegs, hat viel zugelaufen, das Tor vorbereitet. Ja, hat seine Sache wirklich gut gemacht.
Ja, viel gelaufen ist ein gutes Stichwort. Knapp 14 Kilometer ist Paul Nebel in Leverkusen gelaufen. Da war er echt so ein Marathon-Man. Und gerade in der vergangenen Woche haben wir ja exklusiv darüber berichtet, dass die Anzeichen schon eher auf Abgang stehen von Paul Nebel von Mainz 05. Fußball ist ja ein schnelllebiges Geschäft, das muss ich dir nicht erzählen. Stehen die Aktien jetzt anders? Was hat sich daran geändert?
Also zunächst war Paul Nebel wirklich überall gewesen, wo er auf dem Feld, immer wenn ich geguckt habe, war Paul Nebel da, war schon beeindruckend. Ich glaube aber, so eine Entscheidung, die fällt man ja grundsätzlich. Und dann macht man es nicht abhängig von vielleicht, dass man jetzt mal doch wieder öfter spielt oder nicht. Paul Nebel wird sich das genau überlegen, was für ihn der nächste Schritt ist. Klar, wenn er jetzt wieder zum Stammspieler wird, vielleicht bis zum Saisonende richtig seine Bestform wiederfindet, Tore schießt, Tore vorbereitet, dann wird er vielleicht denken, dass Mainz 05 weiterhin der richtige Verein für den nächsten Schritt für ihn ist. Auf der anderen Seite macht er sich dadurch, falls er wirklich so aufblühen sollte, natürlich auch interessant für andere Vereine und kriegt vielleicht auch Angebote, wo er denkt, ja, das klingt so, als müsste ich es annehmen. Ich glaube, grundsätzlich hat sich jetzt durch diese Rollenverschiebung erstmal nichts verändert bei Paul Nebel.
Und es könnte ja sein, auch gemessen daran, auch was du gesagt hast, dass er jetzt im März wirklich eine tolle Bühne bekommt, sich nochmal auszuzeichnen, auch für einen weiteren Vertrag.
Genau.
Ja, absolut. Genau. Schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare, wie habt ihr den Auftritt von Paul Nebel am Samstag in Leverkusen gesehen oder den auch von der gesamten Mannschaft? Und natürlich, wie hart hat euch der Amiri-Schock getroffen? Lasst gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da. So, dann wären wir auch schon beim Thema Leverkusen. Wir haben auch gerade über Paul Nebel gesprochen. Naja, das war die Szene des Spieltags, oder? Also dieses 1:0, ein Konter, besser kann man nicht spielen, oder?
Ja, überragend. Es läuft auch in Social Media auf und ab, habe ich schon gesehen. Das war ja der perfekte Konter. Also Daniel Batz mit dem Ball direkt in den Lauf von Paul Nebel, der direkt mit einen Kontakt weiter in die Mitte, wo Geraldo Becker steht und der vollendet Volley ins Toreck, überragend. Wir haben gestern drüber gesprochen, auch Kandidat für Tor des Jahres eigentlich, wenn nicht Ragnar Ache letzte Woche dieses mega Fallrückzieher-Tor geschossen hatte. Genau, ein super Tor und das aber fast gar nicht so gefallen mir, wie Geraldo Becker danach verriet. Er hat gesagt, als er auf den Ball zulief, hat er überlegt, eigentlich ist es besser mit zwei Kontakten den Ball anzunehmen, also einmal kurz anzunehmen, dann zu schießen, hat sich aber zum Glück dann doch anders entschieden und so ist dieses Traumtor gefallen dann, ja.
Aber auch erstmal kurz Ruhe so im Leverkusener Stadion, ne? Du warst ja vor Ort.
Genau, es war Ruhe, wobei ich auch sagen muss, man hat so ein bisschen gezögert, weil es war auch dieser Videobeweis, schwebte ja noch so ein bisschen in der Luft. Gab es dieses Foul vorher von Dominic Kohr, da wird es als Foul zu werten oder nicht, ist ja immer noch Uneinigkeit. Bei allen, es wurde nicht gewertet, aber als dann genau die Entscheidung fiel, war der Jubel im Gästeblock da und große Unruhe schon im Heimblock, hatte ich den Eindruck. Oder ich saß ja auf der Pressetribüne neben der Haupttribüne, da war vorher schon viel Kopfschütteln und Lethargie. Man ist nicht zufrieden als Bayer-Fan momentan, wie Leverkusen spielt. Und das war auch über, sag mal, 75 Minuten gegen Mainz so der Fall.
Und trotzdem hat es zumindest für ein 1:1 gereicht, aus Leverkusener Sicht. Und die Mainzer haben sich danach schon echt geärgert. Wenn man davor wieder gesagt hätte, 1:1 in Leverkusen, hätte wahrscheinlich jeder unterschrieben. Aber warum hat es dann jetzt dort nicht gereicht am Ende?
Ja, zum einen, weil Leverkusen einmal seine individuelle Klasse ausgepackt hat beim 1:1. Das war schon gut gespielt.
Das war auch ein tolles Tor, ja.
Genau.
Ja.
Die Klasse auf den Platz gebracht hat. Zum anderen hat Mainz vielleicht auch versäumt, auf das 2:0 zu noch zu gehen oder in der Phase in der ersten Halbzeit, wo sie die bessere Mannschaft war, noch mit mehr Macht auf das 1:0 zu gehen. Das ist vielleicht noch ein kleiner Schritt, der noch kommen könnte bei Mainz 05, auch gegen so starke Gegner noch effizienter nach vorne zu spielen. Trotzdem hätte es ja auch einfach mal reichen können, dass man so ein, sag mal, dreckiges 1:0 dann am Schluss über die Zeit bringt, wobei dreckig war es ja nur in den letzten 20 Minuten eigentlich, wo Leverkusen dann wirklich Druck gemacht hat. Davor war es eine reife Leistung von Mainz 05.
So hat das auch Trainer Urs Fischer gesehen und hat aber dann trotzdem noch folgendes Zitat verlauten lassen. Wenn man in Leverkusen nach einem Unentschieden enttäuscht ist, hat man vieles richtig gemacht. Schon bemerkenswertes Zitat, oder?
Ja, klar.
Hat den Samstag so ein bisschen geprägt.
Absolut, ja, genau. Besser hätten wir es nicht zusammenfassen können und zeigt, wie sich Mainz 05 auf mindestens Augenhöhe mit Bayer Leverkusen bewegt hat. Wobei Bayer Leverkusen natürlich nicht mehr dieses Überragende ist von vor 2 Jahren mit Xabi Alonso und mit Florian Wirtz, aber Bayer Leverkusen ist weiterhin Champions-League-Teilnehmer, ist noch im Achtelfinale, ist weiterhin eine Spitzenmannschaft und hatte lange Zeit überhaupt keine Torchance gegen Mainz 05.
Am Samstag auf Augenhöhe also bewegt, aber in der Tabelle insgesamt noch nicht so. Da kommt Mainz natürlich bei allen Vorlasten aus der Hinrunde, aber jetzt noch nicht so richtig unten raus. Wir können gerade auch mal auf die Tabelle schauen und haben das untere Segment aktualisiert natürlich mitgebracht. Und da sehen wir, es hat jetzt schon wieder einige Mannschaften reingezogen. 10 Spiele sind noch zu spielen. Das ist ja auch so eine obligatorische Marke, Bardo. Was löst dieser Anblick in dir aus, vor allen Dingen aufs Thema Mainz 05?
Ja, also es bleibt spannend, ist wieder spannender geworden, dadurch, dass viele Mannschaften unten gewonnen haben, auch teilweise überraschend gewonnen haben. Aber Mainz 05, also wenn Mainz 05 ist erstmal gut, dass sie über dem Strich stehen, es gibt weiterhin Selbstbewusstsein und beruhigt ein bisschen. Man darf sich allerdings auch nicht zu sehr beruhigen lassen natürlich. Und Mainz 05 muss, oder grundsätzlich jeder Verein muss schauen, dass er einfach eine bestimmte Punktzahl erreicht bis zum Saisonende. Das zeigt sich ja jedes Jahr, dass dann doch Mannschaften wieder überraschend punkten, dass man so, sag mal so 30 bis 36 Punkte braucht. Sag mal, wenn Mainz 05 auf 36 Punkte kommt, dürfte der Klassenerhalt ziemlich sicher sein. So bei 33 bis 35 ist der auch durchaus realistisch. Und wenn wir jetzt mal von der untersten Stufe ausgehen, das sind 33 Punkte, dann wären das 10 Punkte aus 10 Spielen, die sie noch brauchen. Also ein Schnitt von 1,0 Punkten. Das ist machbar. Und vor allen Dingen war es vor einigen Wochen, haben sich ja dann der Marke genähert, dass sie 2 Punkte pro Spiel fast brauchen, was ja schon ein Champions-League-Kurs gewesen wäre. Da haben sich also gut rangerobbt, über den Strich gestellt, aber es muss weitergehen. Sie müssen weiter durchziehen, weiter punkten. Es ist ihnen nicht gelungen, sich schon entscheidend abzusetzen, was dem FC Augsburg gelungen ist.
Ja, die punkten gerade wie ein Champions-League-Teilnehmer.
Die können
ja
eigentlich schon mit 31 Punkten quasi durchatmen.
Ja.
Hat natürlich auch auf einem höheren Niveau angefangen als Mainz 05, als die Aufholjagd begann unter Urs Fischer. Aber Mainz 05 ist weiter auf einem guten Weg, muss aber dranbleiben.
Dranbleiben ist auch ein sehr gutes Stichwort. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch bei uns in der Videoshow 05 Inside dranbleibt. Und wenn ihr uns mal nicht sehen könnt, könnt ihr uns aber hören. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Und da noch ein Hinweis. Am Donnerstag ist der Geburtstag von Eugen Salomon. In Mainz natürlich auch nicht ganz unbekannt, der Name. Und da hat unsere liebe Kollegin Hanna Kopp einen Podcast unter anderem zu seinem Leben und auch zu Mainz 05 kreiert. Den gibt's ab Donnerstag im Podcast-Channel 05 Inside. Hört da auf jeden Fall gerne rein. So, kommen wir zum nächsten Thema. Europa. So langsam ist es wieder im Anflug. Die etwas sorgenfreiere Zone, kann man ja sagen, von Mainz 05. Sigmar Olmütz habe ich gehört am Freitag. Bardo, haben wir wahrscheinlich beide noch nicht so oft gehört. Ne? Aber erzähl doch mal, was können die?
Genau, man kennt sie so ein bisschen. Wir Älteren, wie wir gerne sagen, von früher, da waren sie im Europapokal manchmal schon dabei. Sie sind aktuell Tabellensechster in der tschechischen Liga, waren auch letztes Jahr Sechster, haben sich aber als Pokalsieger qualifiziert für die Conference League und hatten ein kurioses Ende in der Ligaphase. Sie waren nämlich eigentlich schon ausgeschieden gewesen, als alle Partien am letzten Ligaspaßenspieltag abgepfiffen waren, außer einer Partie. Da waren sie 25. und es lief nur noch Athen gegen Krajowa gegen den Mainzer Gegner,
kennen wir.
Athen führte 2-1, Entschuldigung, Krajowa führte 2-1
ja.
Und dann in der Nachspielzeit, in der 8. Minute der Nachspielzeit, in der 15. Minute der Nachspielzeit schoss Athen noch 2 Tore zum 3-2-Sieg. Dadurch rutschte Athen auf Platz 3, Mainz zurück auf Platz 7 und was noch entscheidender war, Craiova rutschte auf Platz 25 und damit raus und Olmütz wieder einen Platz hoch, obwohl sie wahrscheinlich schon abgeschlossen hatten. Also sehr kurios weitergekommen und dann in den Playoffs Lausanne überraschend geschlagen. Das sollte ein bisschen Warnung sein für Mainz 05, dass Olmütz auch Favoriten schlagen kann. Aber grundsätzlich sollte Mainz als Favorit in diese Partie gehen. Wenn es sein Können auf den Platz bringt, sehe ich ganz gute Chancen fürs Weiterkommen.
Da sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Am 12. März ist ja das Hinspiel und da werden oder wollen zumindest auch ganz, ganz viele Mainz 05-Fans nach Tschechien reisen. Es gibt nur folgendes Problem. Das Stadion von Sigma Olmütz fasst nur ein bisschen mehr als 12.000 Zuschauer. Und wenn man davon jetzt diese europäische 5%-Marke für die Gästefans abgreift, dann kommen da nicht so viele Plätze für Mainz 05-Fans bei raus. Das hat jetzt schon ein bisschen für Wirbel gesorgt. Wie siehst du das Thema?
Ja, es ist so ein bisschen auch das Problem des Wettbewerbs, die Conference League. Da spielen viele Vereine drin, die relativ kleine Stadien haben. Das haben wir vor der Runde schon mal geschaut. Selbst aus den ganz großen Ligen wie England, Frankreich, Italien sind eher die kleineren Stadien vertreten. Und Olmütz mit 12.000 Zuschauern, ja, ist da fast schon Durchschnitt von der Größe her. Das heißt, für Mainz bleiben so 500 bis 700 Karten erstmal übrig. Dazu kommt, dass aber dieses Stadion in Olmütz normalerweise nicht ausverkauft ist und man könnte eigentlich mehr Gästekarten verkaufen. Da wird zurzeit noch verhandelt, ob das möglich ist oder nicht, aber es heißt wohl von Sicherheitsbehörden, dass die das nicht gut finden, weil sie schon Fans daneben benommen haben und sie lieber diesen kleineren Block von Mainz 05 Fans behalten wollen, was natürlich super schade ist, weil viele 05er bestimmt nach Olmütz fahren, ist ja auch nicht so weit weg, man kommt ganz gut hin, wenn man möchte und ja, wäre schön, wenn möglichst viele 05-Fans wirklich den Platz finden im Stadion und das Spiel auch live verfolgen könnten.
Und wie finden die 05er das, oder beziehungsweise die Fans?
Ja, die Fans haben gesagt, sie haben eigentlich kein Verständnis dafür, wenn dann wirklich Plätze frei bleiben, einfach nur aus Sicherheitsgründen, weil bei anderen Spielen wäre es wohl auch so gewesen, dass mehr Fans reingelassen worden wären. Genau, da fehlt ein bisschen das Verständnis. Mal schauen, vielleicht gibt es ja noch eine Wende zum Guten.
Aber und das Achtelfinale wendet sich auch zum Guten für Mainz 05. Ich brauche jetzt natürlich noch eine Einschätzung von dir.
Genau,
Schaffen Sie den Sprung?
Ich habe ja schon gesagt, normalerweise müssten Sie dann weiterkommen. Und dann haben Sie eigentlich einen ganz spannenden Weg, weil die für mich stärksten Mannschaften vom Personal her, das sind Crystal Palace und AC Florenz, auch wenn sie gegen Mainz verloren haben, spielen in dem anderen Baum. Das heißt, Mainz kann erst im Finale auf die treffen. Auf ihrem Weg Rasching Straßburg wäre ein Gegner auf Augenhöhe im Viertelfinale. Im Halbfinale gibt es den spanischen Vertreter aus Madrid, Rayo Vallecano. Oder halt andere Mannschaften. Also gegen die beiden, die ich eben genannt habe, wäre sie auf Augenhöhe. Gegen die anderen wären sie meiner Meinung nach Favorit. Also es gibt schon eine Chance, dass sie diesen Weg ins Finale gehen können. Aber so ein Wettbewerb hat natürlich seine Gesetze, wie es so schön heißt.
Und ohne Amiri.
Und ohne Amiri. Also es gibt eine Chance, aber man sollte jetzt noch nicht zu sehr weit denken. Bin gespannt.
Auch wenn du es schon mal getan hast. Genau. Ja, aber das ist ja auch unser Job. Ja, genau. Also von daher ja, ist noch ein Weg bis nach Leipzig, dann am Ende Mai. Und schauen wir mal, wie die Mainzer sich im Hin- und Rückspiel dann gegen Olmütz schlagen. So, und dann kommen wir zur Mainz 05-Zahl der Woche. So, Bardo, 125, die Zahl, die ich heute für dich mitgebracht habe. Ich gebe wie immer einen Hinweis, will ja kein Unmensch sein, hat was mit dem nächsten Gegner VfB Stuttgart zu tun. So.
125 in Stuttgart. Mhm. Boah.
Ist schwierig,
gell? Da fällt mir wenig ein, ja?
Ja. Also auf den Tag genau heute ist es 125 Tage her, dass Mainz 05 zum letzten Mal gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal zu Hause gespielt hat. Kommt einem, glaube ich, eher vor wie ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und wenn du jetzt an den Auftritt vom Samstag denkst und dann auch nochmal an dieses DFB-Pokalspiel Ende Oktober zurückdenkst, was hat sich bei Mainz 05 seitdem verändert.
Ja, also der Mann auf der Trainerbank hat sich ja verändert. So schade es war um Bo Henriksen. Und Urs Fischer hat einfach so viel Stabilität und Kompaktheit reingebracht, dass Mainz auch mal ein oder zwei Tore genügt, um zu punkten. Das ist sehr wichtig. Auch das Selbstvertrauen ist zurück, finde ich. Das gerade in dem letzten, also im Pokalspiel ja auch, aber dann im letzten Spiel von Bo Henriksen gegen Freiburg komplett weg war. Und Urs Fischer hat die Mannschaft sehr, sehr gut stabilisiert, nach vorne gebracht, auf einem guten Weg gebracht Richtung Klassenerhalt, auch wenn der noch lange nicht eingetütet ist.
Dafür braucht es dann am Samstag idealerweise aus meiner Sicht den nächsten Heimsieg. Auf was für ein Spiel dürfen wir uns freuen?
Ja, Stuttgart ist natürlich eine Mannschaft, die auch eine gute Offensive hat. Ich meine, sind ja einige von den Spielern ja auch in der deutschen Nationalmannschaft oder im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft. Leveling hat jetzt gerade einen Doppelpack geschnürt. Undav ist sehr gut drauf. Gibt es einige Jungs, auf die aufpassen müssen. Aber Mainz hat gegen Leverkusen gezeigt, dass sie gute Offensiven auch ausschalten können. Ja, wird ein offenes Spiel, denke ich. Mainz hat Chancen zu punkten. Stuttgart ist auch so ein bisschen wankelmütig, haben auch dann die Europa League im Hinterkopf. Vielleicht treten sie ein bisschen ja, überheblich an nach dem klaren Sieg gegen Wolfsburg, vielleicht aber auch mit viel Selbstvertrauen. Schwer zu sagen, wird eine interessante Partie, glaube ich, und attraktiver als manche Partie zuvor von Mainz 05 oder auch von anderen.
Und ist übrigens auch der Auftakt in einen spannenden März für Mainz 05. Da können wir auch gerade nochmal aufs Tableau schauen, was die 05er im März alles so erwartet. Ja, wir haben es ja gesagt, Europa ist natürlich ein zentrales Element im März und ja, flankiert wird es jetzt vom Heimspiel gegen Stuttgart, dann natürlich auch ultimativ wichtig, das Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Und das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ist ja auch immer dick unterstrichen in jedem Mainzer Kalender. Und das wird schon intensiv. Ne? Also da werden sich wahrscheinlich auch alle Mainzer 5-Fans drauf freuen. Ausgang wie immer offen. Aber ich brauche trotzdem noch deinen Tipp für Samstag. Weiß ja, ohne das kommst du mir hier nicht weg. Ja, logisch.
Ja, ich glaube, es wird ein Stuttgart wird zwei Tore schießen und Mainz wird zweimal dagegen halten, also 2-2. Wird ein ganz schönes Spiel, glaube ich.
Das und hat unser Kollege Tobias Goldbrunner letzte Woche übrigens auch getippt. Ich habe dagegen gehalten, ich habe für Mainz getippt in Leverkusen. So viel hat gefehlt, er hat recht behalten, sieht man mal wieder. Ich habe eher keine Ahnung, aber das macht ja nichts. Wir werden es natürlich genau beobachten, wie es am Samstag ausgeht. Wir werden natürlich live vor Ort sein, unter anderem du. Und dann vielen lieben Dank, Bardo, dass du heute hier die Zeit genommen hast und hier dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne, ja.
Ja, und euch wünsche ich natürlich jetzt schon mal eine schöne Woche, einen schönen Start in die Woche und viel Spaß am Samstag im Stadion. Und wenn ihr natürlich über Mainz 05 was wissen wollt, dann immer gerne bei uns auf der AZ auf dem Portal nachlesen. Da gibt es alles rund um den Verein. Und in diesem Sinne, schönen Abend und bis nächsten Dienstag.